Du hast noch nicht genug von Zukunftsthemen? Dann werde Teil unserer Zukunfts-Community und umgib dich mit Menschen, die die Zukunft genauso lieben wie du. Nur noch für kurze Zeit kannst du die Future-Me-Membership für nur 1 Euro testen. Schau jetzt in die Shownotes und werde zum Zukunftsmacher.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gaborjanski, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's. Heute sind wir hier im Zukunftsmacher-Podcast wieder bei einem Zukunftsthema. Natürlich und wahrscheinlich ist es das Zukunftsthema der nächsten 10 Jahre. Jedenfalls, wenn wir über Technologie reden. Ihr wisst es, die großen Technologieunternehmen der Welt, allesamt unisono, haben angekündigt, dass sie die nächsten 10 Jahre sozusagen ein Metaversum aufbauen. Facebook hat sich sogar selbst umbenannt. Facebook heißt nicht mehr Facebook, sondern heißt jetzt Meta, weil es die Company sein will, die sozusagen diesen Umbau, diesen Aufbau dieses Metaversums am stärksten treibt. Die Analysten sagen inzwischen, das wird ein Billiardenmarkt, weil quasi die reale Welt und die virtuelle Welt zusammenwachsen und damit all die Geschäftsmodelle zusammenwachsen, die bisher getrennt sind und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird es der Trend sein, der Technologietrend sein, der unsere Zukunft in den nächsten 10 Jahren am meisten verändert. Und beim Zukunftskongress, beim letzten Zukunftskongress im Jahr 2021, November 2021, habe ich mir Menschen eingeladen, die wissen müssen oder jedenfalls prognostizieren können, wie das denn wird und was wir alle schon darüber wissen müssen und warum jede Company, jedes deutsche Unternehmen heute schon eine Metaversum-Strategie braucht. Und genau diese Diskussion mit 3 ausgewiesenen Experten zum Thema Metaversum in der Zukunft, die möchte ich heute im Zukunftsmacher-Podcast euch präsentieren. Ihr werdet erleben, Julia Lampert. Julia ist eine der besten Zukunftsforscherinnen aus meinem To-Be-Ahead-Institut, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Metaversum beschäftigt und gerade an einer sehr, sehr großen Metaversum-Studie arbeitet, an einer internationalen, die demnächst herauskommen wird. Ihr werdet erleben Ralf Kink, das ist der Chief Technology Officer von Microsoft in Deutschland, also sozusagen der Cheftechnologe von Microsoft in Deutschland. Ihr wisst, Microsoft ist ganz vorn mit dabei in der Entwicklung des Metaversums mit ihrer Holo-Brille, ja, und so weiter und so fort. Also da ist man sehr dicht dran an dem, was worüber andere bisher nur reden. Da wird es schon gemacht. Und der dritte im Bunde ist Michael Brehm. Michael Brehm, den kennt man, wenn man in der deutschen Startup-Digitalszene, KI-Szene unterwegs ist. Michael Brehm hat schon viele Unternehmen gegründet, hat in viele Unternehmen investiert, ist sozusagen ein bunter Hund. Fast hätte ich gesagt Elder Statesman, aber so alt ist er noch nicht. Aber überall hat er seine Finger mit drin, wenn es in der deutschen Digitalszene sozusagen in die Zukunft geht. Sein aktuelles Unternehmen heißt i2x und macht im Prinzip Audio-Avatare, also macht eine Software, eine künstliche Intelligenz-Software für Callcenter und dort kann man sozusagen mit Chatbots, mit künstlich intelligenten Bots reden, die idealerweise auch noch intelligenter sind, als wenn da ein Mensch sitzen würde. Aber um dieses Thema geht's heute nicht, sondern es geht darum, ist das, was er da tut, vielleicht schon die Vorstufe des Metaversums? Also werden wir im Metaversum Dinge erleben, künstliche KIs erleben, mit denen man reden kann, die man sehen kann, die sich verhalten wie echte Menschen und so weiter und so fort. Also erlebt in den nächsten Minuten 3 ganz ausgewiesene Zukunftsexperten für das Thema Metaversum. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich sie beim Zukunftskongress endlich mal an einen Tisch versammelt hatte und die Diskussion, die 3 geführt haben, oder eigentlich sind es 4, weil ich war auch dabei, die wir 4 geführt haben, die gibt es heute hier im Zukunftsmacher-Podcast. Lass dich inspirieren. Ganz herzlichen Dank, Ralf. Nimm wieder Platz. Ja. Wir reden gleich und ich hole noch ein paar, noch zwei mehr Gäste in unsere Runde herein. Vielleicht kennen Sie Michael Brehm, Seriengründer, hat ganz viel, also ist einer der bekannten Menschen in der deutschen Digitalszene, so würde ich es mal ausdrücken, hat Lieferando mitgegründet, Kaufda und so weiter und so fort. Und betreibt im Augenblick ein Unternehmen, was I2X heißt, also I2X, I2X, was auf Basis von künstlicher Intelligenz die, wie soll ich sagen, Vertriebsprozess, also wenn ich es mal auf Deutsch sage, Callcenter, ja, so ein Quatsch. Also was sozusagen Telefonvertrieb auf Basis von künstlicher Intelligenz verbessert, intelligenter macht und so weiter und so fort. Wir steigen gleich ein in die Diskussion, weil ich habe ihn eingeladen zu einer Hauptfrage, nämlich die Frage, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich in dieser ganzen Metaverse-Diskussion? Sind wir da dabei? Aber wir steigen mal mit der Frage ein, ist I2X Metaverse-fähig schon sozusagen?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Vielen Dank, auch sehr spannender Vortrag. I2X, was wir eigentlich machen, im ersten Schritt, klar, bauen wir Software für Callcenter oder für Mitarbeiter, die mit Kunden sprechen. Aber eigentlich die Vision ist, dass wir ein Software-Layer auf das menschliche Hirn bauen, um den Menschen während des Gesprächs in Echtzeit anzeigen zu können, wie sie ihre reale Kommunikation, das heißt die Sprache, verbessern können. Das heißt, wir sagen ihnen auf Basis dessen, was sie davor gesagt haben und was der Gegenüber sagt, du kannst jetzt das sagen oder wir würden empfehlen, das zu sagen oder sag das nicht, red lauter, leiser, schneller, langsamer etc. Insofern würde ich sagen, eigentlich Metaversum momentan, wir alle sprechen über eigentlich die, wie sagt man, visuelle Wahrnehmung, vielleicht noch die haptische Wahrnehmung, aber keiner spricht über die Ton, den Audio-Stream. Was wir eigentlich bauen, ist, wenn Sie so wollen, das Metaverse-Layer für den Audio-Stream. Ein Beispiel zum Beispiel, was neben der Tatsache gedacht hat, dass man den Leuten helfen kann, besser zu kommunizieren, ist ein Ding auch die Frage ist, wie verändern Sie eigentlich die, sagen wir so, die perfekte Stimme, die perfekte Sprache, Kommunikation zur realen. Das heißt, wir haben beispielsweise ein Patent, dass wir in Echtzeit Wörter austauschen können, die Art Sprache verändern können. Das heißt, Sie können sagen, ich möchte nur noch sehr freundlich klingen oder ich möchte jetzt richtig böse klingen oder mit Akzent, ohne Akzent etc. Lauter solche Sachen, die in den nächsten Jahren möglich sein werden. Ob Sie das dann wollen oder nicht, ist eine andere Frage. Insofern sind wir da fähig, würde sagen, ja, wir bauen sogar ein kleines Bestandteil des großen Ganzen.
Und wir haben noch eine dritte Diskussionspartnerin da. Bleibt sitzen, Jungs. Ich gehe mal hier kurz rüber, weil wir haben an dieser Stelle Julia Lampert, Dr. Julia Lampert, eine unserer Researcherinnen aus dem To Be Ahead Institut, die gerade an einer großen oder relativ groß angelegten Metaverse Studie arbeitet. Studie ist noch nicht fertig sozusagen, ja, aber wir haben schon mal die Möglichkeit ein bisschen reinzuschauen. Julia, wir sehen dich gut. Hörst du mich? So, vielleicht können wir den Ton bei der Julia noch anschalten, dann könnten wir auch mit ihr reden. Das wäre schön. Ich glaube, wir können es nicht. An der Stelle kleine Bitte an die Technik im Hintergrund, klärt das doch mal, dass wir die Julia auch verstehen. Dann reden wir erstmal ein bisschen, ja. Naja, wie das halt so ist bei diesen Online-Konferenzen. Ihr habt das alle, wir haben das alle seit zwei Jahren.
Zoom-Konferenzen meinst du, ne?
Natürlich nur bei Zoom-Konferenzen, nicht bei Teams, ja.
Auch unsere Probleme, passt schon.
Also, Ralf, reden wir ein bisschen, bis das mit der Julia klappt. Du hast vorhin gesagt, irgendwie diese perfekte digitale Kopie von dir selbst, ja. Also, und wir müssen uns fragen, ob wir das wollen. Und da gibt's ja ganz sicherlich, also jetzt muss man nicht drüber raten, es hat ja keiner die Wahrheit gepachtet oder sowas. Die einen werden es wollen, die anderen werden es nicht wollen. Das ist ja, so ist die Menschheit, ja. Schauen wir mal auf die, die es wollen. Und ehrlich gesagt, ich bin da so ein Kandidat, weil ich
ich bin auch gern mal im Wald und lass die anderen für mich kommunizieren. Und wenn da irgendwie so ein digitaler Sven wäre, herrlich. Und es könnte auch 10, also wenn es einen gibt, gibt es auch 10 oder 100. Ja, das wäre dann, da wird es ein bisschen spooky für mich dann. wenn es dann von den Digitalen mehr gibt als ich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Glaubst du, wenn es das gibt, müssen wir diese Avatare, so nenne ich die mal, selbst wenn sie so aussehen wie wir, müssen wir die dann trainieren? Also sind die dann sozusagen in der Intelligenz von, wenn die entstehen, in der Intelligenz von, weiß ich nicht, von Babys und wir müssen denen zeigen, wie das, ja, haben wir da nochmal so ein Baby und wir müssen das dann irgendwie intelligenter machen, weil die uns immer beobachten, wir müssen denen irgendwas vormachen oder ich sag das mal mit sehr, sehr, sehr banalen Worten oder wie läuft das?
Also vielleicht fange ich nochmal an mit der Frage, manche möchten es nicht. Wenn ich heute Genetik mir anschaue, dann sind wir im Augenblick in der Situation, dass wenn ich mein Genom nicht veröffentliche, es trotzdem möglich ist, mein Genom zu rekonstruieren, weil andere Menschen ihr Genom veröffentlichen. Also Verwandte von mir, und da gibt es schon aus der Verbrechensbekämpfung gibt es tolle, kann man diskutieren. Ja. Spannende Beispiele, wo Verbrecher gefunden werden, die nie ihr Genom veröffentlicht haben, aber man hat ausreichend Cousins und Cousinen gefunden, um dann das Genom dieser Person zu konstruieren. Und deswegen, glaube ich, wird die Diskussion, möchten wir das, eine sein, die wir alle führen müssen. Und ich glaube, es wird sehr schwer sein zu sagen, manche möchten es nicht. Das nur als Randnotiz. Ich glaube am Ende, und da wird es jetzt dann philosophisch, am Ende baut eine digitale Kopie einer Brauereimaschine braut kein Bier. Und insofern glaube ich auch, dass eine digitale Genomkopie, Blutwerte, Röntgenbilder, Kopie von Ralf King kein Ralf King ist. Ich glaube, das sind alle Daten, die mich beschreiben drin, aber da ist nicht in irgendeiner Form schon kodiert, wer ich als Person, als Persönlichkeit bin. Werden wir das irgendwann mal schaffen, dass wir so weit sind, dass wir sagen, wir können aus dem Genomkern Persönlichkeitseigenschaften rekonstruieren. Dann wäre es eher ein Zwilling von mir, wirklich ein Zwilling von mir, als dass ich es wäre. Das ist meine persönliche Meinung, aber auch mein Weltbild im Sinne von Nature versus Nurture. Das heißt, ich glaube, ein digitaler Twin muss simuliert werden, muss trainiert werden, damit ich eben dann Vorhersagen über Verhalten machen kann. Und der wird nicht per se in irgendeiner Form ein Ralf King sein.
Ja. Dann ich gebe die Frage mal an Bremen, weil so wie ich es verstehe, kann man ja, also das, was Sie heute schon machen sozusagen mit der, was Sie gerade beschrieben haben, ich möchte ein bisschen freundlicher sein, ich möchte dies sein, ich möchte jenes sein, möglicherweise könnte man ja, wenn man unser Gespräch jetzt oder wenn man bei Ihnen sozusagen ab sofort mitlaufen lässt in allem, was Sie sagen, irgendwas, was mitlernt, ja, könnte ja das passieren, was ich in diesem Buch oder was wir in diesem Buch mit diesem Großvater geschrieben haben, dass irgendwann, wenn es halt für uns nicht mehr weitergeht, für uns drei, wir trotzdem weiterleben können und man sich trotzdem mit uns unterhalten kann. Also sozusagen der verstorbene Großvater, mit dem ich weiter telefonieren kann. Ist das ein Hirngespinst oder ist das
überhaupt nicht? Ich glaube, es ist gar nicht keine Frage, ob das kommt, sondern nur wann. Ja. Also wir brauchen genug Daten, genug Rechenkapazität und ob das dann in 15, 15, 20, 30 Jahren kommt, aber auf jeden Fall. Ja. Können Sie, also die Frage ist dann, wie tief gehen Sie, aber zumindest, Sie lernen ja so viel über den Menschen, deshalb glaube ich schon, ja, das ist möglich.
Ich komme da, also ich hätte eigentlich gern jetzt auf diesem Stuhl kurz mal Steve Jobs sitzen. Jetzt mal, das ist die falsche Firma, ich weiß, aber um ihn aber zu fragen, was sagst denn du dazu? Also irgendwie, ja, du warst ein kluger Geist irgendwie, vielleicht ist das nach wie vor. Und was sagst denn du zu mir? Also müssen wir uns müssen und wollen, du hast die Frage wollen gestellt, ja, eine Welt, wir uns vorstellen, in der tatsächlich Dinge, also in der erstens Menschen da sind, die eigentlich schon weg sind, in der die bleiben, und in der zweitens Menschen da sind, die irgendwie optimiert sind. Also ich setze euch da jetzt einen Sven hin und der redet intelligenter als der Reale. Dann bleib ich hier sitzen und ihr redet mit dem Intelligenten da weiter.
Also vielleicht ein Blick aus der künstlichen Intelligenz. Es ist sehr, sehr leicht,
Gruppen, das Verhalten von Gruppen von Menschen vorherzusagen. Es ist auch sehr, sehr leicht, einzelne Dinge von meinem Verhalten zu prognostizieren. Und das wird passieren, das wird immer besser und immer massiver werden. Und wahrscheinlich die nächsten 5 Sätze, die ich jetzt sage, wird irgendwann eine KI problemlos extrapolieren können, wenn sie mir nur lang genug zugehört hat. Ich glaube nur, dass es etwas grundsätzlich anderes ist, als eine digitale Kopie von mir zu haben. Ich möchte nicht sagen, dass es das nicht geben wird. Ich glaube, dass wir noch nicht annähernd genug über Bewusstsein wissen, über Identität wissen, um solche Vorhersagen machen zu können. Das wäre für mich einfach eine offene Frage.
Ja. Für mich ist gerade eine offene Frage, ob wir die Julia hier nochmal an meinen Monitor bekommen. Also ich sehe sie auf dem Monitor. Jetzt gib mir doch mal mein Team im Hintergrund bitte ein kleines Zeichen. Kann ich sie hier hinkriegen und höre ich sie auch? Das wäre eine interessante Information für mich, um jetzt hier weiterzumachen. Offensichtlich wird an dieser Information noch gearbeitet. Gut. Wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid bitte, ja? Wo auch immer ihr seid, wer auch immer mich hier an dieser Stelle hört. Vielleicht kann man jetzt lasst uns mal vielleicht Schritt für Schritt vorgehen. Ihr redet oder wir reden im Augenblick ganz, ganz oft, wenn wir über diese Metaverse-Geschichte reden, über irgendwelche Brillen. Ja, also über irgendwelche, also Brillen ersetzen, ich sage es mal in meinen einfachen Worten, Brillen ersetzen Bildschirme. Ja, bisher reden wir in Bildschirmen miteinander, plötzlich haben wir es in Brillen und dann sitzt hier neben mir keine Ahnung wer, ob auf Steve Jobs oder meine Großmutter, keine Ahnung. Wird das wirklich der Hauptzugang sein? Also glaubt ihr? Beide. Glaubt ihr daran, dass so eine Brille in 10 Jahren, wir reden über 2031, ja, dass das der Hauptzugang ist? Oder ist das was anderes? Ist das irgendwie ein Hologramm, was aus der Luft kommt? Also irgendwo drauf muss es projiziert werden wahrscheinlich, aber ist das eine Kontaktlinse? Was ist das? Kontaktlinse?
Michael? Ich weiß nicht, ob das so relevant ist. Also ob das jetzt Kontaktlinsen sind, Brillen oder ein Bildschirm oder ein Hologramm. Wahrscheinlich wird alles möglich sein. Ich glaube, die Frage ist eher nach den Anwendungsfällen und was man dann in welchen Umfeldern macht. Also woran ich schon glaube, ich hatte vor einiger Zeit mal die Freude, die HoloLens bei Microsoft auszuprobieren und war da also ziemlich beeindruckt, wo das schon heute ist. Und wenn man das mal weiterdenkt, glaube ich zum Beispiel, dass es jetzt über Brillen in 5 oder in 10 Jahren relativ schwer wird, wenn man da einmal nach ein paar Minuten drin ist, die Realität von der Virtualität zu unterscheiden. Also man wird da so reingezogen, wie so, das ist ein Wahnsinn. Und dann irgendwann setzt man die Brille ab und denkt sich so, hoch, wo bin ich denn hier? Aber ich glaube, es wird einfach verschiedene Zugänge geben. Welches das nachher sein wird, ist gar nicht so relevant.
Also sehe ich im Prinzip genauso. Und am Ende ist die Anwendung das zentrale Thema. Und ich habe keine HoloLens privat zu Hause, war ein bisschen zu teuer, aber ich habe eine Oculus Rift zu Hause. Ich habe den Apollo 11 Mondstart mit der Oculus Rift gemacht. Das fand ich total klasse, super fotorealistisch. Danach war es auch wieder gut. Meine Kinder haben ein paar Mal damit gespielt. Und dann lag das Ding wieder in der Ecke. Und was spielen meine Kinder heute? Sie spielen lustigerweise Clash Royale und Clash of Clans, was wirklich Low-Tech-Spiele sind aus einer Technologiesicht. Aber was komplexe Metaverses sind mit Marktplätzen und sozialen Geflechten und allem. Und das spielen sie auf ihrem kleinen Handy. Die Rekonstruktion des Metaverses findet immer im Gehirn statt. Das ist immer mein Gehirn, was eine virtuelle Welt konstruiert. Und die Frage ist nur, wie füttere ich die Daten rein? Füttere ich sie über eine Handyscreen rein oder über eine Brille? Und da hat eine Brille ganz viele Vorteile und auch ganz viele Nachteile. Also ich glaube, abhängig vom Anwendungsfall wird es sehr unterschiedlich sein. So, jetzt könnte man hier Steve Jobs hinsetzen. Der hätte vielleicht eine andere Meinung. Ich würde tatsächlich nicht Steve Jobs hinsetzen, ich würde Elon Musk hinsetzen. Weil der würde uns jetzt erklären, dass wir das eigentlich direkt ins Gehirn beamen. Neuralink ist ein Unternehmen, was Gehirninterfaces baut, und der wird sagen, tippe ich jetzt mal, der wird sagen, in 15 Jahren haben wir entsprechend ein Gehirninterface, was uns einen direkten Zugang zum Metaverse über ein Gehirninterface ermöglicht. Ob man das jetzt scary oder faszinierend findet, sei dahingestellt. Falsch ist es vermutlich nicht unbedingt.
Mhm. 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 Ich habe hier eine Frage bekommen aus dem Auditorium, nämlich von Simon Erdmann. Vielleicht können wir Simon Erdmann mal groß machen und zum Hören, zum Leuchten bringen. Auch an dieser Stelle kleiner Hinweis an die Technik: Wenn ihr mir nichts sagt, dann kann ich auch nichts wissen. Also vielleicht kommt jemand und gibt mir einen Zettel oder ihr könnt es auch reinrufen, ist mir egal, aber irgendwie muss irgendwann mal was bei mir ankommen. So, Simon Erdmann, schaut doch mal bitte, ob wir Simon Erdmann finden, weil er hat nämlich eine Frage gestellt an dieser Stelle. Da ist er. Ach, jetzt sehen wir natürlich nicht sein Bild. Simon, wenn du da bist, dann wäre es gut, deine Kamera anzumachen. Wenn du nicht da bist, muss ich deine Frage vorlesen. Es sieht so aus, als ob er eine Frage abgesetzt hätte und dann ist er verschwunden. Das ist auch gut. So, Simon, pass auf, wir nehmen die Antwort auf deine Frage, ja, und du kriegst sie dann hinterher zugeschickt. Er hat gefragt, wird Mesh, also diese Frage geht an dich, Ralf, ne? Wird Mesh auch Avatar- und Kommunikationsstrukturen für KIs unterstützen, um zum Beispiel eine KI in ein Teams-Meeting einzubinden? Also nicht, wenn ich es richtig verstehe, um so zu übersetzen, nicht einen realen Menschen, sondern tatsächlich eine KI.
Ja, also tatsächlich bin ich überfragt, ob das jetzt so vorgesehen ist. Es ist auf jeden Fall eine Basistechnologie, die sowas ermöglichen soll und ermöglichen wird. Denn, wie gesagt, Mesh ist eine Basistechnologie, die virtuelle Räume und Grundinfrastruktur für virtuelle Welten vorstellt. KI dort einzubauen, tun wir heute schon. Das Beispiel war, was ich in den Bildern gezeigt habe, waren diese Übersetzungsalgorithmen. Ob Mesh schon heute eine komplette KI-gesteuerte Avatar-Persönlichkeit einspielen kann, müsste ich tatsächlich rausfinden, ob das heute schon geht. Aber es ist sicherlich in Scope für diese Technologie, ganz klar. So wie ich früher einen Chatbot hatte, so wie ich heute einen Chatbot habe, werde ich in Zukunft einen KI-gesteuerten Avatar haben können, ja, mit Sicherheit. Ob es heute geht, weiß ich nicht. Wir sind in einer Preview-Version dieser Technologie, muss man fairerweise auch sagen.
Alles gut. Ich frage mich die ganze Zeit, ich versuche mir das vorzustellen. Also diese Frage, die du vorhin gestellt hast, die ja natürlich wahrscheinlich in uns allen ist, wollen wir das? Ja, also dass es geht, ja klar. Ja. Wofür ist das nützlich? Vielleicht wenn du die nächsten Jahre vorausschaust, ohne jetzt eine Jahreszahl nennen zu müssen, wann das da ist. Hast du ein Bild vor Augen, wofür wir das wollen werden?
Ja, habe ich sogar. Ich habe also das eine ist, ich glaube, es gibt die ganze vielleicht diese ganze B2B-Applikation, wo Microsoft, glaube ich, weltweit führend ist und sehr beeindruckend ist, was sie da machen, und diese Vermischung von virtueller und realer Welt, und das wird immer weitergehen. Ein Punkt von dem Ralf Klink, wo ich vielleicht etwas andere Meinung habe, ist bei der Frage nach den wollen wir eine Kopie haben, beziehungsweise was will man da machen? Ich glaube, dass zum Beispiel in der ganzen Spielewelt und das ganze Thema eigentlich sich ablenken ein riesen Anwendungsfall sein wird. Also eigentlich glaube ich sogar, dass die Leute viele wollen aus der Armseligkeit ihres irdischen Daseins entfliehen in die virtuelle Welt. Und schon heute, wenn man sich anschaut, wie viele Spieler es gibt, wir haben 2,5 Milliarden Spieler heute schon, die in virtuellen Welten unterwegs sind, davon wahrscheinlich 100, 200 Millionen, die mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen als in der realen Welt, und diese Zahl wird wahrscheinlich sehr steigen. Also wenn ich sage, meine Prognose, ich glaube, dass wahrscheinlich ein Drittel der deutschen Bevölkerung auch in 10 Jahren mehr Zeit in der virtuellen Welt im Metaversum verbringen wird oder in einer Mixed Reality als in der realen Welt. Und auch die Frage Thema Hype oder nicht. Jetzt sind natürlich die ganzen Thema Cryptocurrencies oder NFTs, digitale Güter in aller Munde. Natürlich ist es jetzt ein Hype, weil jetzt alle drüber sprechen. Ich glaube aber, dass es eine sehr tiefe Wahrheit oder ein sehr langfristiger Trend dahinter steckt. Wenn ich anschaue bei vielen Freunden, Bekannten oder auch vielen Leuten, die man so folgt, auf Social Media, von denen, die träumen alle davon, virtuelle Güter zu haben. Deren Identität definiert sich durch virtuelle Güter. Das, was die an NFTs haben, das, was die an Schwertern etc. haben,
da spricht keiner mehr über irgendwie Panini-Sammelalben oder sonst was. Aber wenn sie da das richtige Schwert haben im Spiel, da sind sie der King auf dem Pausenhof. Und selbst hier, ich habe heute Morgen lustigerweise im Bad einen Podcast angehört von so zwei so Influencern, die haben irgendwie in Summe beide über 100 Millionen Follower, sehr erfolgreiche Unternehmer, die haben damit geprahlt, wer jetzt den tolleren CryptoPunk hat. Und was jetzt praktisch seltene Elemente auf dem einen CryptoPunk sind versus den anderen. Da definieren die sich, da können die sich stundenlang drüber unterhalten. Und damit wird natürlich auch Wert geschaffen. Das haben jetzt hunderte von Millionen von Leuten gesehen. Und deshalb, ich glaube, dass jetzt heute sagen die Leute, ja, das ist total überzogen. Und wie kann man denn für so ein komisches Pixel, ja, ist ja nichts anderes als ein paar Pixel, was NFT heißt, zahlt jemand Millionen. Ja, die Leute haben aber auch vor 20 Jahren gesagt, wie kann ich denn für so einen Van Gogh 5 Millionen zeigen? Na, heute kostet er halt 500 Millionen. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Und da wäre ich auch sehr vorsichtig mit Prognosen. Ich habe das selber gesehen. Ich war ja ganz ursprünglich am Anfang meiner Karriere sehr stark mit Social Networks beschäftigt. Und ich weiß noch, wie 2008 haben alle gesagt, das ist die Absurdität überhaupt, dass jetzt Facebook mit 10 Milliarden bewertet ist. Das ist der größte Schwachsinn und die Idiotie amerikanischer VCs. Naja, ich glaube, heute sagt keiner von uns, dass das irgendwie eine Riesenidiotie war, sondern wir alle hätten gerne zu der damaligen Bewertung Facebook-Aktien gekauft. Und insofern glaube ich, dass wahrscheinlich sogar auch hier wieder vielleicht eine Prognose, du hast mir ja gesagt, ich soll Prognosen machen. Ich glaube, dass wahrscheinlich ein Viertel der Leute, die heute im Raum sind und hier heute am Bildschirm sind, in 10 Jahren einen größeren Geldwert in virtuellen Gütern oder Kunstwerken haben als in realem Schmuck. Bin ich mittlerweile von dem, wenn ich mir so anschaue, was passiert in meiner Generation, auch in der jüngeren Generation, bin ich davon wirklich mittlerweile sehr stark überzeugt.
Also würde ich auch teilen, die Sicht. Und wenn ich heute eine Rolex Royal Oak oder wie auch immer das Ding heißt, kaufe, das ist ein virtueller Wert. Es gibt keinen Grund, warum so eine Uhr 40.000 Euro kaufen sollte. Entschuldigung, als Ingenieur, das ist Unsinn. Und selbst bei meinen BMWs, die ich fahre, weiß ich, dass aus einer rein materiellen Sicht eigentlich ein Skoda viel vernünftiger wäre, weil der kann alles, was der BMW kann und kostet 50.000 Euro weniger, 30. Entschuldigung, BMW, ich bin seit 30 Jahren Kunde. Also ich glaube, der Punkt ist, Menschen, es sind immer virtuelle Werte irgendwo und die NFTs, die gehen nur den letzten Schritt, das Ding komplett virtuell zu machen, während eine Rolex halt einen materiellen Teil und einen virtuellen Teil hat, aber eben auch künstlich verknappt ist durch die materielle Präsenz, so ist halt ein NFT künstlich verknappt durch die Blockchain. Aber da bin ich voll dabei. Ich teile auch die Ansicht, dass Menschen viel Zeit in virtuellen Welten verbringen werden. Das tun wir heute schon. Auch ohne Brille verbringen wir Zeit in Social Media etc. Und ich glaube einfach nur, dass nicht heißen, dass wir die reale Welt in irgendeiner Form aufgeben und dass ich eigentlich nur die Prioritäten des Metaverse umdrehen möchte. Und deswegen habe ich das den langweiligen Teil genannt. Ja, wir werden in virtuelle Welten gehen und werden die Facebooks und Microsofts und wie sie alle heißen dieser Welt machen. Die werden uns diese virtuellen Realitäten bauen mit ihren virtuellen Gütern. Aber es gibt unglaublich viel zu tun mit dem Metaverse in der realen Welt. Und da gibt es unglaublich viele Chancen und die übersehen wir teilweise. Und ich glaube, so ergänzt sich das gut, weil ich bin voll Ihrer Meinung, dass der Trend in die virtuellen Welten einfach so weitergehen wird, ganz klar.
So, Trend geht in virtuelle Welt. Wir schauen mal, ob die auch Ton haben. Da ist Julia. Julia, du hast inzwischen den Kopfhörer auf. Das ist eine gute haptische Maßnahme sozusagen. Sag doch mal was, dann kann ich mal gucken, ob wir dich hören.
Ich hoffe, ihr hört mich.
Ja, super. Das ist ein Running Gag hier. Nee, wir hören dich nicht. Ja,
es ist auch irgendwie putzig in einer Metaverse-Diskussion.
Tatsächlich. Das ist wirklich putzig. Also, okay. So. Also offensichtlich, ich würde vermuten, dass das vielleicht mit meiner Laienexpertise, wenn ihr das da hinten gehört habt und mit der Julia sprechen konntet, dann liegt ja.
Ja?
Ja, wir hören dich. Herrlich.
Super.
Ja, Knopf gefunden. So,
da bin ich also, erleichtert.
Julia, super. Sorry, dass du so lange warten musstest irgendwie. Wir haben erst ein bisschen was probiert. Du, sag mal, also ich habe schon gesagt, du arbeitest gerade an der Studie, an der Metaverse-Studie, bist noch nicht fertig, aber wir dürfen schon mal ein bisschen reinschauen. Lass uns mal kurz reinspringen, und zwar immer mit der Frage versehen, was sollten Unternehmen heute schon tun, um jetzt nicht nur irgendwie mal fluffig über das Metaverse in 10 Jahren zu reden, sondern sich jetzt vorzubereiten. Also erste Frage, müssen Sie sich jetzt vorbereiten oder reden wir noch 10 Jahre fluffig und dann kommt's? Was würdest du da sagen? Jetzt anfangen oder nicht anfangen?
Ich würde auf jeden Fall jetzt sagen, jetzt anfangen. Klar gibt es verschiedene Stufen, und natürlich gibt es die voll ausgegorenen Versionen der virtuellen Welten wahrscheinlich erst im Verlauf der Zeit. Aber ich denke, dass jetzt die Stellschrauben sind, um ganz grundlegende Logiken zu verstehen und sich sozusagen dort auszuprobieren und den Shift, der passiert zwischen Business-Logiken und Modellen, neuen Märkten, und das passiert jetzt. Und ich glaube, das ist eine Chance, die vor allem nachdem Facebook jetzt diesen großen Schritt gegangen sind, weit weg ist, irgendwie riskant zu sein.
Ja. Du hast ja in der Studie, trennst du ja so zwei Bereiche. Also Ralf hat vorhin uns sozusagen die vier Layer präsentiert, wenn ich so sagen darf. Ja, du redest über Backend und Frontend, und im Prinzip diese vier, also das ist ja auch repräsentiert in diesen vier Layern. Was sollte denn ein Unternehmen tun aus deiner Sicht, sowohl im Frontend-Bereich als auch im Backend-Bereich? Oder machen wir es mal langsam. Jetzt habe ich zwei Fragen in eine gepackt. Was ist aus deiner Sicht Frontend und Backend? Also kannst du es vielleicht kurz beschreiben, damit wir da wissen, worüber wir reden?
Ja, Frontend ist sozusagen die Ebene, in der man interagiert im Metaversum, und vor allem dort ganz viel mit Virtual Reality und dann halt Mixed Reality, wo wir jetzt schon viel drüber gehört haben, und dann Extended Reality, dass das sozusagen alles zusammenbindet. Da ist ganz viel von den Dingen Teil, die wir uns ganz gut vorstellen können. Also das digitale Arbeiten oder digitales Fitness oder die verschiedenen Avatare und Skins, die man haben kann, also, oder die Gegenstände. Also dieses Frontend ist das, was man sich ganz gut vorstellen kann. Und das Backend, das basiert vor allem auf der Blockchain-Technologie. Und da geht es wirklich darum, dass die ganze Infrastruktur, auf dem dieses Metaversum aufgebaut ist, wird zwar oft so gehandelt, als wäre es nur das 3D, die 3D-Version vom Internet und die sozusagen inkrementelle Erweiterung des Internet, aber es ist schon auch eine Art Disruption dort, in dem Logiken und Mechanismen ganz anders funktionieren. Und es fängt an natürlich bei Cryptocurrencies, aber auch, wie man die dann einsetzt, um dezentrale autonome Organisationen, also die DAOs zu machen, oder NFTs und diese ganzen Dinge, die mehr in eine gewisse Logik eingreifen und die verändern.
Ralf hat vorhin gesagt, er würde nicht so ganz verstehen, warum wir alle über Blockchain reden in diesem Zusammenhang. Also klar, um irgendwas zu bezahlen, logisch, aber eigentlich kann man es auch ohne Blockchain, also aus technologischer Sicht. Was sagen dir die Experten in der Studie? Du denkst dir das ja nicht aus, sondern so eine Studie entsteht durch Experteninterviews weltweit. Welche Rolle spielt die Blockchain in diesem Backend?
Also die Triebkraft sozusagen, also die ökonomische Triebkraft, wird sozusagen von der Blockchain-Technologie ganz anders enabled, wie das also die momentan traditionellen Intermediäre machen. Also wenn man sich sozusagen eine digitale Welt vorstellt, dann hat die ganz viel Konvergenz mit Blockchain-Technologien, die zum Beispiel Kollaboration, also eine von den großen Themen im Metaversum ist natürlich auch Kollaboration. Man kann sich gut vorstellen, dass eine richtige Welt im Detail, wenn man die bauen möchte als Unternehmen, dann kostet das natürlich unglaublich viel Zeit und Ressourcen. Und daher kommt auch der Trend, dass halt ganz viele Unternehmen, zum Beispiel Unreal Engine 5, baut ganz viel auf dem Konzept, dass halt einzelne Akteure miteinander kollaborieren, um diese Welten zu schaffen. Und da ist so eine Technologie wie Blockchain natürlich ganz prädestiniert dafür, neue Möglichkeiten zu schaffen, um das zu organisieren. Also die Organisationsform von einem Metaversum auf der Scale, dass es wirklich global macht, bietet sich sehr an, dass da eben mit Blockchain-Technologien ganz neue Möglichkeiten entstehen.
Mhm. Nun stelle ich mir das. Ralf hat vorhin gesagt, wir werden wahrscheinlich verschiedene Metaversen, also man muss den Begriff Metaversum eigentlich im Plural denken sozusagen, ja, weil ganz viele entstehen werden. Und wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig interpretiert habe, hat er im Prinzip gemeint, dass jedes Unternehmen sich sein eigenes Metaversum baut. Wobei natürlich die Grundlagentechnik, also man kann ja, wenn man heute in die Welt schaut, kann man ja schon davon ausgehen, okay, es gibt ein Microsoft-Betriebssystem und ein Apple, also ein iOS-Betriebssystem und noch irgendwie ein bisschen was Chinesisches sozusagen. Und dann haben wir sozusagen drei Betriebssysteme, auf denen dann vielleicht verschiedene Welten basieren. Was steht in deiner Studie oder was wird wahrscheinlich am Ende in deiner Studie stehen, um sich das wirklich vorzustellen?
Also die Experten reden da ganz viel davon, dass das Metaversum eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Netz zwischen diesen Welten ist. Also das Meta der Welten. Also dass die einzelnen Welten natürlich auch immer noch teilweise Walled Gardens sind, aber dass es beim Metaversum sehr viel darum geht, diesen Interoperabilitätsgedanken weiterzudenken. Und dass das Metaversum eigentlich die Infrastruktur ist, um diese Welten zu verbinden. Genau.
Das heißt, um es richtig zu verstehen, wir verbinden dann eine WeChat-Welt mit einer Microsoft-Welt, mit einer Apple-Welt und ich kann mit meinem, ich kann mit irgendwas, was ich bei WeChat mache, dasselbe machen, also dann irgendwie in die anderen Reihen und die verstehen sich irgendwie miteinander.
Ja, also zum Beispiel, also das klassische Beispiel ist dieses Beispiel der E-Mail. Das ist ein historisches Beispiel, wo man früher nur E-Mails an denselben Server senden konnte. Und irgendwann wurde eingeführt, dass es mehr Sinn macht, mit Ad an global zu senden und an verschiedene Personen, nicht in deiner Sphäre, sondern tatsächlich übergreifend. Und so ähnlich denkt man das eben auch in dem Bereich Gaming. Und Gaming kann beispielhaft dafür genommen werden, wie die größeren Entwicklungen im Metaversum sich entwickeln. Und das halt eine Gaming-Welt ist heute halt relativ abgeschlossen. Und die Idee ist von den großen Spielentwicklern und den großen Engine-Entwicklern, dass das eben zu Brücken führt, wo man dann auch mehrere Sachen nutzen kann. Also dass das nicht mehr beschränkt ist auf eine Welt, sondern dass man es verschiedene Sachen oder Dinge oder mitnehmen kann. Und dazu zum Beispiel ist auch Blockchain ist extrem wichtig. Ne? Also die Versicherung und das Vertrauen und die Scarcity von einem Item, das digital ist, braucht natürlich in irgendeiner Weise eine neutrale Versicherung. Und das ist, wenn man das auf eine Blockchain legt, dann ist das gewährleistet.
Okay, letzte Frage. Ich versuche es nochmal so konkret wie möglich zu machen, diese Frage. Wenn du sagst, Unternehmen brauchen heute schon sozusagen eine Metaversum-Strategie, ja, oder müssen heute konkret irgendwas tun, um sich da irgendwie reinzubegeben und um sich vorzubereiten und was weiß ich, die ersten Schritte zu gehen. Was konkret? Was sind so drei konkrete Schritte, die Unternehmen heute schon tun müssen?
Also ich denke, so plakativ wie es klingt, eine Metaversumsabteilung oder Menschen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und dann wirklich zu verstehen, was macht das mit mir, mit meinem Geschäftsmodell. Also Beispiel, ich habe Räumlichkeiten in der physischen Realität und manchmal ist es so, es gibt da gewisse Brüche. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich habe einen Mobilitätskonzern und wir bieten jetzt Mobilität im Metaversum an, weil das ist relativ sinnfrei, weil Mobilität ist instant im Metaversum. Sprich, es gibt trotzdem aber Brücken und es gibt trotzdem Dinge, zum Beispiel als Supermarkt zu sagen, okay, wir wollen eine Art Marktplatz, der kann aber ganz anders aussehen, um dort Waren anzubieten. Ne? Und auf der anderen Seite ist ein Riesenthema das Marketing. Ne? Also ich glaube, das ist auch eines von den Themen, die am einfachsten irgendwie als Einstiegsfeld dienen, zu sagen, also was jetzt auch sehr, sehr, sehr viel passiert im NFT-Markt und so, dass man halt sagt, große Luxusmarken zum Beispiel sehen großes Potenzial daran, jetzt ihre ihre Kleidung oder ihre Schuhe oder so in gewissen Metaversen, die schon bestehen, anzubieten und zu sagen, wir haben einen ganz neuen Weg mit der Generation der Digital Natives da in Kontakt zu treten und das auch als Status, das hatten wir vorhin ja auch, das Thema Status zu etablieren. Und ich glaube, das ist einer von den gangbaren Wegen, die auf jeden Fall sehr approachable ist, also wo man jetzt schon viel machen kann, ohne dass das Metaversum an sich schon komplett ausdefiniert ist. Genau, das ist... Und dann halt darüber hinausgehen. Ne? Also man fängt an, damit zu sagen, okay, wir bilden jetzt eine digitale Repräsentation, ein Digital Twin sozusagen von dem Adidas-Schuh oder dem Nike-Schuh oder wem auch immer. Und später dann findet man relativ schnell heraus, okay, man kann in dieser digitalen Welt Dinge machen, die weit über Zeit und physische Gesetze hinausgehen. Und dann ist der Nike-Schuh in Zukunft halt, gibt es dann sozusagen eine limitierte digitale Version, die aber dann in Flammen steht oder so. Also Dinge, die in der physischen Realität nicht möglich sind.
Okay, vielen Dank, Julia. Ich gehe wieder zum Tisch hier, weil wir über ein Thema unbedingt noch reden müssen, nämlich über die Frage, was macht das mit Deutschland? Also entsteht hier ein nächster, wie soll ich sagen, ein nächstes Internet, ein nächstes Level von wirtschaftlich und vielleicht sogar machtpolitisch ganz wesentlichen Grundlagen und es entsteht aber durch Tencent und es entsteht durch Microsoft und wer noch immer sozusagen, aber eigentlich nichts, eigentlich kein was ist der deutsche Footprint da drin. Ist dieses Szenario sozusagen realistisch? Was können wir tun?
Ich glaube, das ist nicht nur ein Szenario, sondern das ist ja jetzt schon Realität. Also wenn man sich anschaut, wie viel Zeit beispielsweise deutsche Jugendlichen oder europäische Jugendlichen mit Online-Spielen verbringen, dann ist das teilweise genauso viel oder mehr, als sie in der Schule verbringen. Und je nachdem, welchen Rahmen sie in den Spielen setzen, können sie ja auch politische, sagen wir mal, Messages setzen, gewisse Denkstrukturen vorgeben. So, als wenn jetzt der größte Spielekonzern der Welt Tencent ist, haben wir da schon einen massiven Einfluss. Und das ist eine riesen, ehrlicherweise ungelöste Frage, weil hier wird eine Infrastruktur geschaffen, eine, wo die Leute, also wirklich signifikante Zeit ihres Lebens verbringen, die de facto in einem völlig luftleeren leeren Raum ist. Wobei wir uns auch natürlich selber, ich habe da noch nicht so die richtige Antwort drauf, aber vielleicht ein Kommentar zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, Zeitung, das Ernest, dass Facebook sich jetzt in Meta umbenannt wird, halte ich für einen extrem defensiven Schritt. Also alle sagen, oh, ist so visionär. Ich glaube, die haben völlige Panik. Ja. Weil nämlich, wenn ich mir anschaue, dass in diesen virtuellen Welten, und das ist ja wirklich was anderes als ein Social Network, wo ich nur einfach mal kommentiere oder ein Foto hochlade, habe ich in Tencent, übrigens auch Microsoft, also aus meiner Sicht die zwei besten Firmen, wenn man das auf Metaversum setzen will, ist Tencent und Microsoft. Die Aktien sollte ich kaufen, ich sollte nicht Facebook kaufen. Facebook hat da gar nichts zu bieten. Selbst deren Hardware, die haben jetzt 5 Millionen von ihren Oculus-Brillen verkauft. Ich glaube, allein der Defense-Deal mit dem Verteidigungsministerium von Microsoft hat 20 Millionen.
Für den reden wir nicht ganz so gerne, aber ja.
Ja, aber ich meine, ja gut, ich meine, das kann man drüber streiten. Und dann, anyway, aber auf jeden Fall, wenn man es rein auf den Hardware teilt. Das heißt, da ist viel, dann es gibt nicht ein Metaversum, sondern es gibt ganz viele. Da gibt es, weiß ich nicht, sowas, so eine Firma wie Unity, die Plattform zur Verfügung stellt, da sind 60 Millionen Projekte drauf. Ja. Also wenn ich mir das so anschaue, die Fakten, dann hat eigentlich Facebook doch schon längst verloren. Warum die sich jetzt in Meta umbenennen, verstehe ich gar nicht. Das ist das Zweite, was ich super spannend finde, ist, dass sie jetzt, und das ist ein sehr interessanter Schritt politisch, dass sie ihr Metaversum, ihr neues Meta in Europa programmieren lassen. Die stellen jetzt 10.000 Entwickler in Europa ein. Nicht in USA, nicht in Indien, nicht in sonst wo in Asien. Warum machen sie das? Jetzt nur meine persönliche Meinung. Weil sie ansonsten das Produkt nicht in Europa vermarkten könnten aufgrund des europäischen Datenschutzes. Das heißt, sie müssen es hier programmieren, warten, speichern, hosten lassen und damit umgehen sie eigentlich die Strategie der Europäischen Union, dass sie sagen, hey, wir schaffen hier eine Plattform für europäische Firmen, die von aus Europa heraus was aufbauen und damit einen Gegenpol zu amerikanischen oder zu asiatischen Tech-Konzernen. Mhm. Und das nachher, weil sie Amerikaner sind, nachher in die USA zu bringen, ist kein Problem. Umgekehrt wäre es de facto eigentlich nicht möglich. Ja.
Und also eine sehr große Frage, die man sich überlegen muss. Aber also ich sehe momentan überhaupt nicht, dass Deutschland da irgendeine Rolle spielt. Also zumindest keine große.
Aus Microsoft-Sicht?
Also um die Diskussion nochmal zu sortieren, die virtuellen Welten, die was Tencent macht, was Facebook vorhat, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, also das wird irgendwie passieren und da wird Deutschland keine Rolle spielen, weil wir haben keinerlei Assets an der Front in Deutschland. Und in den virtuellen Welten wird passieren, was da passieren soll. Da gibt's mit oder ohne Blockchain, können wir gerne nochmal im Detail diskutieren, und mit oder ohne NFTs, aber diese virtuellen Welten, die aus der Spiel- und Unterhaltungs- und aus der, ich sage es mal bewusst provokativ, aus der Realitätsflucht-Ecke kommen, die wird's geben und die werden da sein. Was ist denn unsere Stärke hier in Deutschland? Wir sind Daumen mal Pi 80 Millionen Ingenieure. Wir sind gleichzeitig auch 80 Millionen technologieskeptische Ingenieure, was eine ganz interessante Mischung ist in Deutschland. Und wenn ich mir eine andere Traumwelt anschaue, die Welt beherrscht, ist Hollywood. Die Hollywood-Filme beherrschen seit 50 Jahren die Traumwelt. Mit was für Kameras werden Hollywood-Filme gedreht? Mit Ari-Kameras, die werden in München, die Firma sitzt zumindest in München, wo sie hergestellt werden, möchte ich jetzt nicht wetten, aber es sind Münchner Kameras, mit denen Hollywood-Filme gedreht werden. Und ich glaube, das wird auch unsere Rolle im Metaverse sein. Wir sind die Nation der Maschinenbauer, wir sind eine Industrienation und unser Teil des Metaverses wird der Mixed Reality Teil sein, wo wir Industrie ins Metaverse bringen, Anlagen, Maschine, IoT etc. Und da haben wir unglaublich viel Kompetenz und dort können wir unglaublich viel Wissen ins Metaverse mitbringen. Ist der Teil jetzt so sexy, wie was Tencent macht oder was Facebook vorhat, weiß ich nicht. Aber der Teil ist für mich so spannend, weil wir damit halt die echte Welt verändern, die reale Welt. Und die wird uns bleiben, die reale Welt. Die werden wir nicht loswerden. Und da sollten wir einfach mit unseren Kompetenzen drauf setzen. Und da möchte ich jedes Unternehmen einladen, am liebsten mit uns, wenn nicht, dann machen sie mit dem Mitbewerber, aber machen sie es. Bauen Sie Ihr Metaverse für Ihre Industrielösung, für Ihre Medizinlösung, für Ihre Pharmaproduktion, für Ihr Energie-Grid-Management oder was auch immer Ihre Unternehmen machen oder im öffentlichen Bereich. Und da können wir ganz stark sein in Deutschland, denke ich.
Ich habe eine letzte Frage für unsere Runde hier, weil du sagst, unsere Stärke ist die reale Welt oder die reale Welt. Ich tue mich ehrlicherweise schwer, mir vorzustellen, was in 10 Jahren die reale Welt ist. Weil wenn das für uns, also wenn, sagen wir mal, wenn wir alle eine Kontaktlinse, wir drei hier eine Kontaktlinse hätten oder eine Brille oder was auch immer, keine Ahnung, dann ist für dich, Michael, dieser Raum hier grün und für mich ist er blau und für dich ist er rot und bei dir sitzt dort der Steve Jobs und bei dir sitzt dort der Bill Gates und bei mir sitzt, keine Ahnung, Neil Stephenson hier hinten drin und bei euch vielleicht nicht, ja? Also was ist dann real? Das ist so eigentlich meine Frage.
Ja, wenn du eine Blinddarmentzündung hast, dann wirst du sehr schnell merken, was real ist. Und dann wirst du sehr froh sein, dass Apoklar ein Medizin-Metaverse hat, was dir da raushelft. Ja,
ja. Ja, das verstehe ich. Das ist, ich spüre den Schmerz in mir. Danke für das gute Beispiel. Gute Beispiel. Aber vielleicht doch nochmal auf die Kommunikation sozusagen, auf das, was wir hier gerade, was wir gerade tun. Das ist ja ein großer Bereich. Müssen wir den Begriff Realität irgendwie, wie soll ich sagen, verschwinden lassen? Neu denken?
Das ist jetzt natürlich eine sehr tief philosophische Frage. Ich würde sagen, wir haben ja schon heute, jeder Mensch hat ja schon heute seine eigene Realität. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn man was sagt, dann meint man das eine, sagt das andere, der Gegenüber hört das eine, verarbeitet, versteht das nächste und antwortet dann wiederum die dritte Sache. Das heißt, ich habe eigentlich schon mal 5 Stufen, allein wenn ich mit 2 Menschen rede, was da passiert. Und jedes Mal habe ich eine andere Realität. Ich glaube, es wird einfach nur viel, viel, viel extremer in den Unterschieden. Und insofern, ja, ist nachher schwer zu sagen, was ist Realität, weil auch was ist denn Realität, sind nachher alles nur elektromagnetische Verbindungen in unserem Kopf und Botenstoffe, Und insofern, wir werden übrigens, was total interessant ist, Philosophie erlebt gerade eine Riesenrenaissance. Die ganzen Tech-Unternehmer und Leute und Manager aus dem Silicon Valley, die fangen alle an, die alten Griechen wieder zu lesen und sich sehr stark mit Philosophie zu beschäftigen, weil es ein hochrelevantes Thema ist.
Ja. Meditation, Achtsamkeit, Reflexion, was ist Bewusstsein, das sind alles an dieses Thema Philosophie angrenzende Themen, wo wir besser zu verstehen versuchen, was Realität ist. Aber ich bin voll Ihrer Meinung. Realität ist heute schon im Kopf und es wird mit VR-Brillen nicht anders sein.
Ja. Naja, es ist dann sichtbarer. Also man kann nicht mehr flüchten sozusagen. Man kann sich nicht mehr in die Einfachheit flüchten nach dem Motto, oh, das ist meine Realität.
Aber man kann vielleicht die Realitäten von anderen Menschen besser verstehen. Ich fand zum Beispiel eine ganz interessante Stück Software auf der Oculus ist dieser Autismus-Simulator. Mhm. Man setzt die Brille auf und man bekommt die Welt so dargestellt, wie sie ein Autist wahrnimmt. Ja. Und da wird die Technologie eingesetzt, um Realitäten anderer Menschen zu verstehen und damit am Ende empathischer und inklusiver zu werden.
Ja. So, wir haben in einem Podcast, den ich oft höre, würde an dieser Stelle gesagt, wir haben das Thema einmal umrundet, ohne zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen, was auch völlig logisch ist, weil es keine abschließende Beurteilung gibt, weil wir über die nächsten 10 Jahre geredet haben. Wer das ein bisschen vertiefen möchte, sehr gern einfach in den Chat reinschreiben, gilt für alle auch natürlich auch, die digital dabei sind. Wenn diese Metaverse-Studie fertig ist, kann man die bekommen, kostenlos, also insofern einfach die E-Mail hinterlassen und dann senden wir sie zu. Für diesen Moment sage ich Danke.
Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de/Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.